Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ja, schön, dass Sie zuhören. Breakdance, Breaking, wird zum ersten Mal olympisch. Wie das wohl klingen wird?
3, 2, 1. Das wird einfach unglaublich. Breaking wird ja das erste Mal olympisch. Ich bin total gespannt. Paris ist ja eine Hauptstadt des Breaking. Wir haben viele richtig gute Tänzer. Ist schon cool, den Break hier in Frankreich auszurichten.
C'est cool d'accueillir le Break en France.
Die Tänzerin Sissi freut sich also auf den Breaking-Wettkampf bei den Olympischen Spielen. Und ja, Frankreich war wirklich immer stark im Breaken, Japan auch und Deutschland. Darüber spreche ich gleich mit einer deutschen Breakdancerin, die bei den Olympischen Spielen nicht dabei ist, aber im Kader war. Gleich aber erstmal, was der Bundestag so knapp am Beginn der parlamentarischen Sommerpause noch auf den Weg bringen musste, seine Antisemitismus-Klausel. Mehr darüber gleich. Eigentlich ist ja schon Sommerpause für das deutsche Parlament, aber vielleicht ist das ja auch gerade Zeit für was Grundsätzliches. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Ampel und Union sollen sich, so schreibt die Zeit online, auf einen Entwurf für eine Bundestagsresolution gegen Antisemitismus geeinigt haben. Da gab es ja schon 2017 und 2019 Resolutionen zu. In diesem aktuellen Entwurf sollen aber auch Wissenschaft und Kultur und ihre Förderung schärfer reguliert werden und auf Antisemitismusbekenntnisse verpflichtet werden, obwohl so eine Resolution ja gar nicht gesetzlich bindend ist. Sebastian Engelbrecht mit Reaktionen aus der Kulturwelt.
Zu den Skeptikerinnen gehört Carola Lenz, die Präsidentin des Goethe-Instituts.
Das, glaube ich, kann man durch kein engmaschiges Regelwerk in den Griff bekommen. Also durch Verbote, Antisemitismus auszurotten. Ich glaube, das ist eine Vorstellung, die in die Irre geht.
Auch die Festlegung auf eine Antisemitismus-Definition sieht Lenz kritisch. Möglicherweise wird die Resolution sich für die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance aussprechen, die israelbezogenen Antisemitismus einbezieht, was manche kritisch sehen. Diese Definition hat die Bundesregierung übernommen. Neben Carola Lenz rät auch Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, davon ab, Künstlern und Kulturbetrieb mit einer Antisemitismus-Resolution Vorschriften zu machen.
Deswegen wünsche ich mir auch, dass wir bei einer solchen Resolution besonders auf die Reinigungskräfte des Kulturbereiches selber setzen. Wir im Kulturbereich müssen dafür sorgen, dass es im Kunst- und Kulturbereich keinen Antisemitismus gibt.
Der Berliner Kultursenator Joe Cialo hatte Anfang dieses Jahres eine Antisemitismus-Klausel ins Spiel gebracht. Kunst- und Kulturprojekte, die vom Staat gefördert werden, sollten sich ausdrücklich vom Antisemitismus und anderen diskriminierenden Gesinnungen distanzieren. Am Ende hatte Cialo seinen Vorschlag aber wieder zurückgezogen. Sinnvoller als eine solche Klausel, glaubt Olaf Zimmermann, wäre es, mit Künstlerinnen und Künstlern einen Dialog zum Thema Antisemitismus zu führen.
Man wird das nicht in dieser Form juristisch klären können, sondern man muss das kulturell ausbuchstabieren letztendlich.
Dieser Position schließt sich im Kern auch Stella Leder an. Sie gründete vor 9 Jahren mit anderen jüdischen und antisemitismuskritischen Künstlern das Institut für Neue Soziale Plastik in Berlin.
Die Frage, was kann man fördern und wann ist etwas zu antisemitisch, um es zu fördern, die entscheidet sich aus meiner Sicht nicht nur entlang der Diskussion von welche Klausel braucht man oder braucht man eine Klausel oder darf es die geben, sondern auch entlang von ganz anderen Entscheidungen, die in Kultusministerien und Verwaltungen getroffen werden, beispielsweise über die Besetzung von Jurys.
Ebenso müsse man schon bei der Ausschreibung von Fördermitteln darauf achten, Antisemitismus auszuschließen. Förderprogramme für israelische Künstler und Kooperationen mit israelischen Kultureinrichtungen hält Stella Leder für wirksamer als Verbote. In Kulturverwaltungen müsse eine antisemitismuskritische Kompetenz aufgebaut werden. Zugleich wehrt sich Leder gegen das Narrativ, das sich im Kulturbetrieb verbreitet, dass nämlich der deutsche Staat im Kampf gegen Antisemitismus die Kunstfreiheit einschränke. Sie erinnert an die Resolution des Bundestags von 2019 gegen die Zusammenarbeit mit der Israel-Boykott-Initiative BDS.
Es gibt eigentlich seit der BDS-Resolution ein Gerücht darüber, dass es darum geht, die Kunst- und Meinungsfreiheit einzuschränken. Und das ist ein Gerücht, das strukturell die Rhetorik vom BDS natürlich aufgreift. Es war die BDS-Kampagne, die diese Figur in Deutschland eingeführt hat. Die haben bei jeder Kritik an BDS als antisemitische Kampagne, haben die gesagt, das schränkt die Meinungsfreiheit ein. Und der Kulturbetrieb hat im Prinzip diese rhetorische Figur übernommen und die auf das Thema Kunstfreiheit übertragen.
Zu weitgehend und nicht resolutionstauglich wäre für viele im Kulturbetrieb der Vorschlag der Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg. Sie hatte vorgeschlagen, der Verfassungsschutz könne Förderantragsteller in der Kultur regulär überprüfen. Stella Leder vom Institut für Neue Soziale Plastik hält davon nichts.
Das sind vielleicht mediale Leuchtfeuer, das ist in der Praxis nicht umzusetzen und das ist auch keine gute Idee.
Sebastian Engelbrecht über Reaktion auf einen möglichen Entwurf einer Antisemitismus-Resolution von den Bundestagsfraktionen. 1978 hat der amerikanische Turner Curt Thomas seine Thomas-Flanke am Pauschwert gezeigt bei der Turn-WM in Frankreich. Bei dieser Flanke scheren die Beine abwechselnd nach oben. Nur ein paar Jahre vorher war in der New Yorker Bronx der Hip-Hop erfunden worden und mit ihm auch der Breakdance. Und ich wette, die Jugendlichen da haben mitbekommen, was der berühmteste amerikanische Turner da in Frankreich vorgeführt hat. Denn die BreakerInnen haben sich ja von allen möglichen inspirieren lassen, neben Turnen auch vom Kampfsport oder der Akrobatik. Jedenfalls tauchte der Thomas Flair auch im Breakdance auf. Und bestimmt werden ihn B-Boys oder B-Girls, und da schließt sich der Kreis, bei den Olympischen Spielen in Frankreich auch zeigen. Morgen werden die eröffnet und zum ersten Mal ist Breaking olympisch. Ich habe vor der Sendung mit Tina the Turner gesprochen. Sie war bis vor einem Jahr noch im deutschen Bundeskader für Breaking, aber aus Deutschland hat sich niemand für die Olympischen Spiele qualifiziert. Hallo, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo.
Thomas Flair ist immer noch ein gutes Element im Breakdance, oder?
Ja, der Flair auf jeden Fall ist so ein Standard-Move im Breaking, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch eine Debatte darum, wo das sozusagen erfunden wurde, ob das aus dem Breaking kommt und dann von den Turnern übernommen wurde oder andersrum. Ich weiß es tatsächlich nicht genau.
Wo wir jetzt schon bei Schwierigkeitselementen sind. Breaking war immer schon ein Wettkampf und bei den Breakdance-Battles hat auch eine Jury bewertet. Wie ist das jetzt bei den Olympischen Spielen? Was sind da die Kriterien?
Genau, für die Olympischen Spiele musste das natürlich systematisiert werden. Und da haben sich Leute, die schon länger in der Szene sind, ein System ausgedacht, ein Regelwerk praktisch. Insgesamt wurde das da eben systematisiert, weil Breaking eben so eine, ja auch so eine subjektive Kunstform letzten Endes ist. Also es ist halt eine Mischung aus Sport und Kunst. So, es ist sowohl Sport als auch Kunst und das muss man irgendwie halt bewerten können. Und deswegen wurde ein Regelwerk aufgestellt. Und zumindest vom alten Konzept, ja vom alten System, kann ich sagen, das hieß Mind, Body and Soul. Es wurde auch Trivium-System genannt. Mind sollte so den künstlerischen Aspekt darstellen. Soul, ja, so die Gefühle, die Emotionen, die bei rumkommen beim Tanzen, die auch in der Audienz, beim Publikum ausgelöst werden, wenn man jemanden tanzen sieht. So der Charakter, das Charisma beim Tanzen. Und Body war dann so der physische Aspekt, also eben sowas wie Schwierigkeitsgrade, Power-Move, Dynamik, wie werden die Sachen ausgeführt, sauber oder nicht sauber, wird gecrashed und so weiter. Genau, und die sollten eigentlich alle gleichwertig sein eben. Tatsächlich aus meiner Erfahrung, was ich bisher gesehen habe bei Olympischen Spielen, war, dass schon der physische Aspekt hervorgehoben wurde und gefühlt mehr gezählt hat. Was auch irgendwo Sinn macht, sind ja schließlich die Olympischen Spiele und es geht um Sport. Und entsprechend hatte ich das Gefühl, dass das stärker bewertet wurde. Aber im System an sich sollten Mind und Soul genauso stark bewertet werden. Also Kreativität, Originalität etc.
Und was ist denn das schwerste Element? Was zählt dazu? Also wo ist dann da vorne?
Es gibt da keine offizielle Liste oder sowas.
Ach so.
Schwierig? Nee, gibt's überhaupt nicht. Also man kann schon sagen, dass zum Beispiel ein Move wie Airflare mitunter am schwierigsten ist. Headspins sind auch relativ schwierig. Ja, aber auch das kommt davon. Aber die sind nicht jetzt gewichtet oder gelistet oder so nach einem Ranking, welches jetzt der schwierigste Move wäre.
Aha, aber weil
das ist, überhaupt nicht so.
Das ist ja in den anderen Sportarten ist das ja so, die, weiß ich nicht, Turnerinnen oder Eiskunstläuferinnen, die setzen sich ihre Choreografien oder ihre Übungen zusammen aus den Schwierigkeitsgraden, die sie touren wollen. Dann wissen sie schon ungefähr, in welcher Punkte-Range sie sind.
Wie bereiten, so ist das bei Making überhaupt nicht.
Aha, wie bereiten Sie sich denn dann vor und können Sie denn dann überhaupt erwarten oder vorher ausrechnen, ob Sie Chancen haben auf einen Sieg?
Eigentlich im Idealfall sollte auch eine gewisse Spontaneität da sein in dem Moment, weil wir auch auf die Musik zum Beispiel tanzen und man weiß zum Beispiel vorher nicht, was für ein Song kommt, was für ein Lied abgespielt wird. Der DJ spielt ja einfach so seine Setliste ab, seine Songs und die kommen auch zufällig. Das heißt, ich kenne es nicht wie beim Turnen, da wird ja bei der Bodenroutine, glaube ich, man legt einen Song fest, ich mache die und jene Routine, stimme das ab mit der Musik. Wir wissen ja gar nicht bei uns in der Runde, was da für ein Beat kommt. Zum Beispiel auch eine Sache, die mitbewertet werden würde im Bereich Soul. Wie reagiere ich auf die Musik, wie tanze ich zu der Musik, nehme ich die Musik mit, akzentuiere ich meine Bewegung auf die Musik und so weiter. Und da kann man eben nicht, also man kann schon vorgefertigte Kombos machen, aber muss sie trotzdem im Moment anpassen können, was auch absolute Schwierigkeit ist. Aber eben das wird zum Beispiel auch bewertet.
Und Breaken kommt ja aus dem Hip-Hop, aber diese Battles, die waren ja auch immer eine ernste und auch eine ehrgeizige Sache. Ändert sich da jetzt so viel von dem einen Battle zu dem olympischen Wettkampf? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es eine Spaltung da gibt. Also die Motivation ist auch eine ganz andere, wenn ich jetzt bei einem Battle of the Year zum Beispiel mitmache oder bei einem Szenen-Event als bei den Olympischen Spielen. Ich habe das Gefühl, bei den Olympischen Spielen geht es mehr um die Anerkennung von Menschen, die gar nicht wirklich in der Szene sind, von Menschen, die gar nicht so wirklich sich auskennen mit der Kultur. Und wenn ich jetzt aber einen Rapper BC One zum Beispiel gewinne oder Battle of the Year, also eines unserer Szene-Events, dann möchte ich eher so die Anerkennung aus der Szene bekommen. So fühlt sich das für mich an. Also da ist schon ein bisschen ein Unterschied mittlerweile. Weil eben auch, ich glaube, viele aus der Szene sind nicht so ganz zufrieden, wie das mit den Olympischen Spielen gelaufen ist und fühlen sich nicht so sehr davon repräsentiert. Und zum Beispiel eben, wie das bewertet wird, das ist halt eine Sache. Viele BreakerInnen identifizieren sich zum Beispiel auch wirklich eher als KünstlerInnen, gar nicht so sehr als SportlerInnen.
Können Sie denn vorhersagen, wer die stärkste Nation sein wird? Also das wusste man zum Beispiel auch bei den Battles ja immer. Wer aus Frankreich kommt, ist wahrscheinlich schon ganz gut. Japan auf jeden Fall. Haben Sie so ein Gefühl jetzt auch vor den Olympischen Spielen?
Also insgesamt global gesehen sind schon viele asiatische Länder ziemlich stark. Japan allen voran. China kommt auch langsam. Korea war früher ziemlich stark, so in den 10er, 2000er Jahren. Innerhalb von Europa sind schon so Frankreich, Holland ziemlich stark. USA auch noch, ist ja der Geburtsort von Hip-Hop und Breaking, sind auch relativ stark noch.
Die Frage ist natürlich auch, was das überhaupt alles bringt. Auch diese, das, was aufgebaut wurde in den deutschen Tanzsportverbänden. Wenn bei den nächsten Olympischen Sommerspielen in Los Angeles Breakdancing dann eben nicht mehr als Disziplin dabei sein wird.
Ja, voll. Also das war für uns auch eine Überraschung sowieso, dass Breaking in Los Angeles nicht mehr vertreten sein wird, nachdem es in Paris noch nicht mal gelaufen ist. Wir können nur hoffen, dass es eben bei den Olympischen Spielen 4 Jahre später wieder aufgenommen wird. Genau, bis dahin werden, denke ich, die Strukturen in Deutschland bestehen bleiben. Also der Deutsche Tanzsportverband, kurz DTV, hat ja Breaking unter seine Obhut genommen. Und da sind eben Strukturen entstanden, Nationalkader, Länderkader, also für die einzelnen Bundesländer auch. Die werden sicherlich weiterhin Trainingscamps und Events veranstalten, aber ich glaube, das Interesse ist schon gesunken, seit klar ist, dass es nicht mehr in Los Angeles vertreten sein wird. Unter anderem deshalb sind jetzt auch ich und fast all meine Freunde gar nicht mehr im Bundeskader drin, weil wir uns ein bisschen fragen, was uns das jetzt noch bringen würde. Weil auch zum Beispiel Gelder dann gekappt wurden. Also damals noch, jetzt vor einem Jahr, als ich noch drin war, haben wir finanzielle Unterstützung bekommen monatlich. Das war natürlich super für uns, aber das wurde jetzt auch gekappt, jetzt wo das eben nicht mehr olympisch ist. Was ich nur hoffen kann, ist, dass sie die Strukturen benutzen, um letzten Endes der Szene trotzdem was Gutes zurückzugeben, also Events zu veranstalten oder Trainingscamps, die vielleicht offen sind für alle, die interessiert sind, sowas in der Art, dass sie die Strukturen trotzdem nutzen, um das irgendwie weiterhin zu fördern.
Vielen Dank für diese Einblicke, Tina the Turner. Alles Gute.
Danke auch. Dankeschön.
Und am 9. August sind die Breaking-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen. Und wenn Sie mehr zum Thema hören möchten und wie Breaking von der Party aufs Gewinnerpodest gekommen ist, das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App, ein Feature von Fritz Schütte dazu. Am Mittwochabend, und das ist der Tag, an dem Sie planen, was Sie morgen machen. Und deswegen ist Anke Lewicke hier, die Frau, die uns sagt, was das Kino denn so bringt. Hallo.
Guten Abend.
Die Kinos scheinen sich zur Aufgabe gemacht zu haben, die NS-Zeit aufzuarbeiten mit Filmen wie The Zone of Interest zum Beispiel oder andere experimentelle Filme. Und jetzt hat der deutsche Regisseur R.P. Kahl das Theaterstück Ermittlung, ein Oratorium in 11 Gesängen aufgenommen, adaptiert von Peter Weiß aus dem Jahr 1965. Und die Grundlage des Stückes, das waren die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Und wie sein britischer Kollege Jonathan Glazer geht auch das ins Experiment und geht einen neuen Weg, um von Auschwitz zu erzählen. Das hat er dem Deutschlandfunk Kultur erklärt.
Mir war es wichtig, diese Erzählung von Auschwitz, die auf dieser Plattform des Gerichtsprozesses stattgefunden hat, dass es einen Weg gab oder mir einen Weg aufgezeigt hat, über Auschwitz zu erzählen, ohne Auschwitz noch einmal zu wiederholen, indem man es filmisch versucht darzustellen.
Genau, das hat The Zone of Interest ja vermieden, indem das über die Tonspur lief. Wie hat R.P. Kahl, wie bildet er das Grauen ab in Auschwitz?
Also R.P. Kahl verzichtet eben auch auf die Bilder der Vernichtung, seien es jetzt dokumentarische oder nachgestellte. Und er versucht eben über die Sprache das Grauen spürbar und auch sichtbar zu machen. Also Peter Weiß war ja bei den Prozessen von 1963 bis 65 dabei, hat sich viele Notizen gemacht, dann hat er noch auf andere öffentliche Protokolle zurückgegriffen und hat dann eine Sprachfassung quasi kondensiert. 4 Stunden lang war das Theaterstück, 4 Stunden lang ist auch der Film. Und wir bekommen es hier mit einer Sprache der Verdrängung, des Verschweigens, auch des Unbeteiligtseins zu tun. Also wir werden damit regelrecht konfrontiert. Also alle haben nur Befehle ausgeführt, keiner fühlt sich verantwortlich. Und der von Rainer Bock gespielte Richter fragt aber unerbittlich nach.
Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen?
Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers.
Wann fuhren Sie?
Wenn Transporte ankamen.
Wie wurden die Transporte angekündigt?
Mit einer Sirene.
Wohin fuhren Sie von der Rampe aus?
Zu den Krematorien.
Fuhren die Ärzte mit?
Ja.
Was taten die Ärzte dort?
Der Arzt blieb im Wagen sitzen oder stand daneben. Die Sanitäter mussten die Sachen verrichten.
Welche Sachen?
Ja, und in ihrer Nüchternheit und in ihrer Sachlichkeit dokumentieren diese Antworten noch einmal das Funktionieren der Todesmaschinerie. Und ganz furchterregend wird es dann, wenn zum Beispiel ein Zeuge auf die Bühne kommt, der für die Züge verantwortlich war, der dann erklärt, wie, also fast schon stolz sagt, das Streckennetz war sehr gut ausgebaut und die Züge kamen immer pünktlich.
So wie das klingt, hört es sich an, als ob das alles in einem Gerichtssaal spielt. Das ist fürs Kino vielleicht ein bisschen wenig.
Nein, das ist überhaupt nicht wenig in diesem Fall. Also die haben 3 Wochen lang intensiv geprobt und nur in 4 Tagen dann eigentlich gedreht. Und das Ganze wurde mit 8 Kameras aufgenommen. Und das ist schon ein Fernsehstudio, das sieht man. Die Gerichtsatmosphäre wird durch so ein paar Akten, Requisiten verkörpert. Dann sitzen da eben Richter, Staatsanwalt und der Ankläger. Und wie auf einer Tribüne die ganzen Angeklagten. In der Mitte ist ein Podest, wo die Zeugen und Zeuginnen auf- und abtreten mit Stehmikrofonen. Aber dadurch, dass es mit 8 Kameras gedreht wird, wird natürlich viel geschnitten. Also man hat zum Beispiel eine Kamerafahrt, wenn eine Zeugin erzählt, wie Frauen unfruchtbar bei medizinischen Experimenten gemacht wurden. Dann springt die Kamera eben auf den Kopf des Richters, der wirklich mit der Fassung ringt. Also man sieht so seinen inneren Kampf. Dann gibt es aber wieder einen Schwenk auf die Tribüne mit den Angeklagten. Und die haben einfach nur versteinerte Gesichter, tun so, als seien sie nicht angesprochen. Also das wird schon sehr filmisch durch Kamera und Schnitt aufgelöst.
Und funktioniert das für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder auch für dich?
Ja, also man wird schon richtig reingezogen, auch wenn das jetzt so ein bisschen paradox klingt bei diesem Thema. Und diese Zeugen und Zeuginnen reden einfach sehr nüchtern. Also sie schreiben uns keine Emotionen vor, sie lassen auch immer wieder Pausen. Und dadurch entstehen auch eben immer wieder die Bilder in unseren Köpfen. Und die große Leistung des Films ist, dass durch diese Zeugenaussagen einfach nochmal klar wird, das waren alles nicht nur Rädchen in einem Getriebe. Es geht vielfach um willkürliche Morde. Man hatte einfach mal ein Gewehr in der Hand. Es geht um Folter. Es geht um Foltergeräte, die extra gebaut, konstruiert wurden. Und es geht eben auch um verschiedene Schlagarten der Befehlshaber. Also man bekommt es hier wirklich mit menschlichem Sadismus und Abgründen zu tun. Und das ist schon ein sehr bewegender Film, der einem nochmal emotional vielleicht anders herausfordert, auch intellektuell neue Perspektiven aufwirft. Und anders als so viele Spielfilme zum Thema hat er eben nicht die kathartische Wirkung. Also man geht mit einer Schockstarre raus, aber es hat sich trotzdem etwas bewegt. Also der Film eröffnet schon so einen inneren Diskurs.
Also eine Bereicherung dieser Aufarbeitung der NS-Zeit. Mal sehen, ob das bei dem zweiten Film auch so ist, über den wir sprechen. Das ist nämlich eine Wiederaufführung, restauriert. Wim Wenders Klassiker Paris, Texas. Vor 40 Jahren hat er damit die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Und viele schwärmen auch heute noch über diese US-amerikanischen Landschaften. Oder Wenders schwärmt über diese US-amerikanischen Landschaften.
Man ist in einem großen Caspar David Friedrich Gemälde, wenn man da steht. Das ist also wirklich atemberaubend. Es gibt nur Felsen, schroffe Felsen und diese Wüste. Und da ist nichts, absolut nichts. Da hat auch niemals jemals versucht, irgendwas zu veranstalten. Das ist pure Wüstengegend. Und das ist schon sehr romantisch. Und für so einen deutschen Romantiker für mich natürlich in Amerika ein wunderbarer Anfangsort.
Ja, und wenn man Paris, Texas heute sieht, ist der Blick des Regisseurs da romantisch oder romantisierend?
Ich würde sagen, er bricht doch mit diesen ganzen, mit der unendlichen Weite, auch wenn der Film die Westernlandschaft immer wieder feiert. Aber die Musik von Reikuder erzählt dann ja schon eine ganz andere Geschichte. Das sind ja diese schroffen Gitarrenklänge. Und sein Held mag auch etwas von der Getriebenheit eines Cowboys haben. Und der Film wird dann ja noch zu einem Roadmovie. Man weiß, dass dieser Travis eine Mission vorhat, aber er ist ja so wortkarg. Der Film wird dann zu einem regelrechten US-amerikanischen Roadmovie und es gibt immer wieder diese unendliche Weite, aber wir wissen, für diesen Travis gibt es gar nicht so unendlich viele Möglichkeiten. Also er bricht schon mit einer klassischen US-amerikanischen Erzählung, aber am Ende darf auch dieser Travis ein bisschen heldenhaft sein.
Vielen Dank, Anke Lewicke, über zwei neue Filme, die morgen ins Kino kommen, nämlich Paris, Texas, jetzt nochmal wieder aufgeführt und das Oratorium, Ermittlung, ein Oratorium in 11 Gesängen von R.P. Kahl.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Wer einen Rechtsanspruch auf Herausgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut hat, soll diesen künftig leichter durchsetzen können. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Konkret soll es einen neuen Anspruch auf Auskunft im Kulturgutschutzgesetz sowie eine Anpassung der Verjährungsregeln geben. Zuständig für entsprechende Klagen sollen die Landgerichte sein. Gleichzeitig soll ein besonderer Gerichtsstand in Frankfurt am Main eingeführt werden. In einem Appell fordern etwa 30 Nobelpreisträger Papst Franziskus den Dalai Lama und weitere religiöse Führer auf, sich im Vorfeld der Olympischen Spiele für Frieden einzusetzen. Die Politik sei unfähig, bewaffnete Konflikte zu beenden, von denen derzeit mindestens 55 im Gange seien, heißt es in dem Brief. Unterzeichnet wurde das Schreiben unter anderem von den Nobelpreisträgern Maria Ressa und Jody Williams, Elfriede Jelinek, Erwin Neher und Peter Radcliffe. 1986 wurde Stonehenge, der einzigartige Steinkreis aus der späten Jungsteinzeit, auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen, eine Auszeichnung, die Städten mit besonderem kulturellen oder physischen Stellenwert zuteil wird. UNESCO-Experten hatten empfohlen, Stonehenge wegen eines in der Nähe geplanten Autobahntunnels als gefährdet einzustufen. Die UNESCO hält Stonehenge aber für nicht gefährdet. Das Welterbekomitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur sprach sich heute in Neu-Delhi gegen eine solche Einstufung aus. Die Pläne Großbritanniens zur Milderung der Folgen des Straßenbaus für Stonehenge seien ausreichend. Die britische Regierung begrüßte den Schritt, dagegen zeigten sich Stonehenge-Aktivisten entsetzt. Laut einer Untersuchung der Stiftung Dunn Women in Music haben Männer bei Orchestern immer noch das Sagen. 89% der Stellen als Chefdirigent oder Musikdirektor werden von Männern besetzt, nur 10,1% von Frauen. Die Stiftung hat Daten von 111 renommierten Orchestern auf der ganzen Welt in der Saison 2023/24 ausgewertet. Anders sieht es bei den Bayreuther Festspielen aus. Auf dem grünen Hügel dirigieren in diesem Jahr zum ersten Mal mehr Frauen als Männer. Die Bayerische Schlösserverwaltung hat 200 historische Installationspläne als Dauerleihgabe erhalten. Dabei handelt es sich um Pläne aus dem Archiv der Stuttgarter Firma, die die Toilette für Neuschwanstein baute, die Warmwasserheizung für die Venusgrotte in Linderhof und die Wasserspiele für Herrenchiemsee. Alle Bauteile für die Anlagen seien damals in Stuttgart gefertigt und über die Schiene zu den Schlössern in Bayern transportiert worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Das 1870 in Stuttgart gegründete Gas- und Wasserleitungsgeschäft sei ab 1874 am Bau aller Königsschlösser und Parks von Ludwig II. Beteiligt gewesen. Die Firma existiere heute noch in Form einer GmbH.
John Mayall war mindestens, wie er Musiker war, auch Musikvermittler. Durch seine Band The Bluesbreakers sind Musiker wie Eric Clapton, fast die ganze Fleetwood Mac-Besetzung oder Mick Taylor gegangen, der 2 Jahre später bei den Rolling Stones war. Und Mayall hat sie mit seiner Bluesbegeisterung angesteckt und nicht nur sie, sondern auch das Publikum, das weiße Großbritannien, das er Anfang der 60er Jahre wieder oder überhaupt erst mit dem schwarzen amerikanischen Blues bekannt gemacht hat. I couldn't sleep last night. I was sitting by my telephone. Der Telephone Blues von John Mayall. John Mayall ist, wie jetzt bekannt wurde, am Montag im Alter von 90 Jahren gestorben. Ich spreche über ihn mit dem Musikexperten Michael Groth. Als Godfather des britischen Bluesbooms in den 60er Jahren wird John Mayall beschrieben. Wie hat er denn seine Faszination für dieses Genre rübergebracht?
Er hat vor allen Dingen gesucht und gefunden. Er hat junge Musiker gesucht und gefunden. Musiker wie Eric Clapton zum Beispiel, der schon bei den Yardbirds spielte, diesen Job aber dann verließ, um bei Mayall zu spielen mit anderen Talenten. Sie haben einige andere genannt. Peter Green, Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, der Schlagzeuger und Mick Taylor. Das ist die Creme de la Creme und die sind bei ihm in die Schule gegangen. Und das ist natürlich ganz wichtig dafür, dass seine Musik sozusagen im Nachhinein auch gehört wurde, dann, wenn man diese Menschen dann gehört hat, als sie dann bei den Stones oder bei Frank Zappa oder wo immer spielten, dann hat man gesehen, die haben alle mal bei John Mayall gespielt und das war sozusagen sein Erkennungszeichen.
Und was hat er ihnen mitgegeben?
Er hat ihnen das Gefühl mitgegeben für den Blues. Das kann man in Worten kaum beschreiben. Das sind musikalische Emotionen. Das ist eine Verbundenheit zum Land und zu Menschen, die diesen Briten ja eigentlich fremd sein sollte. Aber die Entwicklung in Großbritannien ging ja dahin, dass durch Alexis Corner und Cyril Davis wirklich seit Anfang der 60er Jahre sehr viel Blues gehört und dann auch gespielt wurde. Diesen Faden hat John Mayall aufgegriffen und hat immer neue Leute dazu eingeladen. Aber er hat ja auch nicht aufgehört in England. Er ist 1969 dann in die Vereinigten Staaten nach Los Angeles gezogen und hat das Gleiche da weitergemacht. Er hat junge Musiker eingeladen, um dann die nächsten Jahrzehnte in seinen Bands zu debütieren.
Sie haben ihn ja selbst in den 70er Jahren im Konzert gesehen. Erzählen Sie mal.
Ja, das ist schon eine Zeitreise jetzt. Das ist ja fast 50 Jahre her und John Mayall hat in kleinen Clubs gespielt. Er war nicht der große Name, er hat nicht die Stadien gefüllt, sondern er hat Musik gemacht, die sozusagen auch zum Anfassen war. Das waren kleine, verrauchte, damals wurde noch geraucht, verrauchte Clubs und es war einfach sehr viel Stimmung und diese Stimmung transportierte er mit seinen Musikern ganz hautnah.
Sie haben es gerade gesagt, er ist nie richtig groß geworden, obwohl irgendwie so ziemlich alle Großen bei ihm waren. Warum ist er nicht so richtig ins Rampenlicht geraten?
Einfach gesagt, weil die Großen dann ihn wieder verlassen haben, bevor sie groß waren. Und er hat eine etwas gewöhnungsbedürftige, sag ich jetzt mal, etwas näselnde Singstimme. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Und natürlich ist auch Blues ein Nischengenre. Also wenn man sich da nicht tatsächlich auch mit anderen Musikgenres verbindet, was viele natürlich getan haben, dann bleibt man auch in der Nische. Er war aber ganz zufrieden damit. Er hat mehr als 70 Alben produziert. Er hat auch seinen Lebensunterhalt damit verdient, was er machte. Also er war ganz zufrieden, nicht immer in den Schlagzeilen zu sein.
Er hat in einem Interview gesagt, dass die Szene in den USA racially segregated, also gespalten war entlang der ethnischen Linie und die sich nie getroffen hätten, diese Publika, während in Europa und nicht nur in England der schwarze Blues eben auch ein Publikum bekommen hat, das er in Amerika nicht kriegen würde, also weiße Menschen, die dann sofort fasziniert waren dann und hooked waren davon. Können Sie das beschreiben oder erklären, warum das so gewesen ist?
In Amerika war der Blues unter den Afroamerikanern in den 60er und 70er Jahren so gut wie tot. Die Musik erinnerte sie an alte vergangene Zeiten, an die Sklavenzeit, an Unterdrückung, an Rassismus. Das wollten sie einfach nicht mehr hören. Es entwickelten sich andere Formen, Soul, Rap, wir kennen das alles. Und die schwarzen Amerikaner haben sich halt dieser Musik zugewandt. In Europa war das ganz anders. Da kannte man die schwarzen Bluesmusiker schlicht nicht. Diese Musik wurde von John Mayall und einigen anderen aufgegriffen. Die Leute wurden eingeladen. Man gab gemeinsame Konzerte. Es spielten auch etliche schwarze Musiker in Mayalls Bands mit. Also da spielte man zusammen.
Er war auch auf Tour mit John Lee Hooker zum Beispiel.
Da spielte man zusammen und gewann auch das europäische Publikum. In Amerika war das nie so der Fall. Und es ist bis heute so, dass inzwischen in Amerika, aber eben auch in Europa, weil der Nachwuchs fehlt, tatsächlich der Blues sich zu einer Musik der Weißen entwickelt hat. Das gilt sowohl für die Musiker als auch für das Publikum.
Vielen Dank, Michael Groth, über John Mayall, der, wie heute bekannt wurde, schon am Montag im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Danke.
Gerne.
Ein wirklich gelungenes Interior ist ein Raum, wo man sich fühlt, als könnte einem nichts Böses geschehen.
Legendäre Intérieur.
Ja, so einen legendären Innenraum. Davon hätte sich ja auch John Mayall erzählen können. Er hat, seit er Teenager war, bis zu seiner Hochzeit im Alter von 30 Jahren mit seinen Eltern in einem sehr kleinen Haus gelebt. Und sein Zimmer war gar nicht im Haus, sondern auf einem Baum im Garten, in einem Baumhaus. In unserer Sommerreihe zu stilprägenden, schönen und atemberaubenden Inneneinrichtungen geht es heute in das Pera Palace Hotel in Istanbul, wo auch der Schah von Persien schon gewesen sein soll. Sie ahnen schon, es wurde vor 100 Jahren gebaut, sieht auch noch so aus und klingt auch so. Uwe Lüb.
Im großen Saal des altehrwürdigen Istanbuler Hotels Pera Palace spielt eine Pianistin Are You Lonesome Tonight? Der Originalflügel von damals ist es nicht mehr, aber es kann vor gut 100 Jahren genauso geklungen haben. Denn die Musik des späteren Elvis-Hits hat der Amerikaner Lou Handman 1926 geschrieben, also in der Hochzeit des Pera Palace. Heute ist Murat Eti Direktor des Hotels. Sein Haus, sagt er, sei aber viel mehr als ein Hotel.
It is definitely a landmark of the city.
Es ist definitiv ein Wahrzeichen der Stadt, sogar des Landes, weil es eine sehr große und wichtige Rolle bei der Geburt der türkischen Republik gespielt hat. Ich würde es also als Museum bezeichnen, als Museumshotel, als Wahrzeichen. Dabei ist das Hotel einst als Bahnhofshotel gebaut worden für diejenigen, die mit dem Orient-Express in Istanbul angekommen waren und ein paar Tage später weiter wollten bis nach Bagdad. In jenem Orient-Express lässt Agatha Christie in ihrem Krimi einen Mord geschehen. Große Teile des Romans soll sie im Pera Palace geschrieben haben. Christie wohnte in Zimmer 411. Die Möbel sind denen von damals nachempfunden. Überhaupt ist der Raum eine einzige Hommage an die Autorin. Zeitungsartikel und ein großes Fotoporträt hängen an den Wänden. In einer Vitrine stehen Kopien all ihrer Bücher und auf dem Tisch eine sehr alte Schreibmaschine. Aber die ist natürlich nicht das Original, sagt die Assistentin des Direktors Izgi Pek. Sie sieht aus wie die echte, aber man kann das Original ja nicht in dem Zimmer lassen, in dem auch Gäste wohnen. Tatsächlich kann man sich hier nämlich einmieten. Daher ist das Zimmer auch kein richtiger Museumsraum, so wie die Suite des Gründers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Vom Schloss bis zum Mobiliar ist alles so, wie Atatürk seine Suite Nummer 101 verlassen hat. Dabei ist er selbst sogar noch da. Im Zentrum des Wohnzimmers steht eine täuschend echt aussehende Wachsfigur in Uniform. Auf dem Kopf eine hohe Pelzmütze, ein türkischer Kalpak.
Das ist Türkeis beste Atatürks Skulptur,
sagt Doğan Altinoluk, Berater, Kulturmanager und Atatürk-Kenner. Durch und durch. Atatürks Hotelsuite war Wohnung und Büro zugleich. In Vitrinen liegen persönliche Gegenstände wie seine Pilotenbrille. Angeblich hat Atatürk sie immer dabei gehabt. Selbst ein Flugzeug fliegen habe er nicht mehr gewollt, seit neben ihm als junger Soldat eines abgeschossen worden sei. Wenn man so will, ist die Suite der Geburtsraum der türkischen Republik.
Wir können sie nennen modernen Türkei, hier gegründet worden.
Nicht nur in der Atatürk-Suite, im ganzen Hotel fühlt man sich wie zurückversetzt in eine andere Zeit, findet auch Direktor Eti.
It's a time machine. When you come,
es ist eine Zeitmaschine. Wenn Sie durch die Drehtür am Eingang kommen, reisen Sie zurück in die 1920er, 30er Jahre.
20s, 30s.
Auch wenn nur so Eti 10-15% des Original-Interieurs erhalten sind, der Stil des erst vor wenigen Jahren restaurierten Hotels ist der alte. Vom Teesalon über die Bar, in der auch Agatha Christie oft gesessen haben soll, bis hin zum Aufzug, dem ersten elektrischen der Türkei. Kein Wunder also, dass neben Hotelgästen viele Tagesgäste ins Pera Palace kommen.
Roughly between 500 and 1000 per day.
Zwischen 500 und 1000 am Tag, sagt Eti. Mit dem historischen Aufzug dürfen sie allerdings nicht fahren, der ist Hotelgästen vorbehalten. Aber die Suite Atatürks und das Atrium, der Saal mit den unglaublich hohen Decken, steht allen offen. Und wer dort etwa zur Teestunde in einem der großen weichen Sessel versinkt, könnte glauben, dass jeden Moment einer der berühmten Gäste von damals reinschaut. Agatha Christie, Ernest Hemingway, Mata Hari oder eben Atatürk.
Uwe Lüb oder über das Pera Palace Hotel in Istanbul. Und morgen geht es nach Magdeburg in die alte Apotheke oder das Café Safran. Das Kinoprogramm von morgen haben wir uns ja schon angeguckt in Teilen. Und Teile des Feuilletons bekommen Sie jetzt ausgewertet von Arno Orzesek in unserer Kulturpresseschau.
Sie wird zuletzt lachen, titelt die Tageszeitung unter gleich 9 Fotos von Kamala Harris, der mutmaßlichen Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten. Und auf jedem Foto lacht Harris übers ganze Gesicht, ihre perfekten weißen Zahnreihen stets bis zu den hinteren Backenzähnen entblößend. Ein Augenschmaus für Menschen, die Fröhlichkeit mögen und gewiss für Zahnärzte, aber nicht für Donald Trump. An einem Lachen kann man viel erkennen. Ich nenne sie lachende Kamala. Habt ihr je ihr Lachen gehört? Sie ist verrückt, sie ist bescheuert. Ereiferte sich Trump, den wir hier in der Übersetzung des Taz-Autors Jan Feddersen wiedergeben. Laut Feddersen lässt Trumps Reaktion tief blicken. Blanker Horror lugte durch die Bekundung Trumps hindurch. So eine will mich fertig machen? Und sie könnte es schaffen, ihn und sein viriles Gesamtgemächt auf Kleinwaschbecken-Stöpselniveau herunterkürzen, ihn an den Eiern packen und zum Jaulen bringen. Nicht, dass Miss Harris das beabsichtigte, beziehungsweise nicht, dass wir wüssten, aber das gellende, lebensbejahende Lachen einer Frau ist Männern, im Übrigen auch in linken Szenen, immer schon eine Urangst gewesen und ist es allen feministischen Interventionen zum Trotz geblieben. Nun, wir würden dem rhetorischen Eierpacker Feddersen raten, nicht zu forsch von Trump auf andere zu schließen und schlagen die Wochenzeitung Die Zeit auf. Unter dem Foto eines fachgerecht getarnten Soldaten und dem Titel »Für Deutschland kämpfen? Never«, erklärt der Podcaster und Autor Ole Nymuen, »Wenn ich mir die Frage stelle, wofür ich zu kämpfen bereit wäre, dann muss ich ehrlich sagen, für fast gar nichts. Und ganz sicher nicht für mein Land, nicht für diesen Staat und auch nicht für Europa.« Am meisten ärgerte es Nymuen, dass Soldaten und Soldatinnen angeblich für die Sicherheit kämpfen, womit ihre persönliche Sicherheit mitten im Granathagel tatsächlich nicht gemeint sein kann. Nur, so Nymuen weiter, was bedeutet Sicherheit dann? Wohl vor allem eines, Schutz vor Fremdherrschaft, also im Umkehrschluss Schutz der eigenen Herrschaft, mit der man sich dann auch noch in eins zu setzen hat. Wer als Soldat auf die Schlachtfelder zieht, der erkämpft dort nicht seine Sicherheit. Stattdessen wird gekämpft für das, was die eigene Herrschaft als ihre Sicherheit definiert. Soweit der Zeitautor Nymuen, dem wir eine Rück- und Fangfrage stellen möchten. Wie weit ist es wohl mit ihrer Sicherheit her, falls eines Tages Putins Panzer an der Oder auftauchen und auf ein Land treffen, in dem alle ihre ehrenwerte Gesinnung teilen? Immerhin heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Granatenwerfen ist gesund, was durchaus nicht die unverrückbare Meinung der FAZ ist, wohl aber jener Leute, die in russischen Schulen und Internaten den Sportunterricht immer stärker militarisieren und laut Irina Rastorgujewa eine neue, auf gewalttätigen Patriotismus gedrillte Elite erziehen. Auf den Websites von Kinderlagern werden die Ferienbeschreibungen dort fast auf jeder zweiten Seite mit Fotos von Kindern in Tarnfleck illustriert, erklärt Rastorgujewa. Die Programme für Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren umfassen Kampftaktik, Schießübungen, Ingenieurs- und Überlebenstraining, Grundlagen der Kampfkunst und der medizinischen Versorgung im Verwundungsfall. Es finden patriotische Gesangswettbewerbe statt, historische Gefechte werden nachgespielt, Manöverspiele abgehalten. Die Kinder müssen Uniformen für das Militär nähen, Tarnnetze weben, Amulette und Lampen für die Schützengräben basteln, Geld sammeln für Drohnen und so weiter und so weiter. Noch jüngere Kinder beschäftigen Marlen Hobrak in der Kolumne Mutti Politics in der Wochenzeitung Der Freitag. Hobrak hat auf TikTok Mütter gesehen, die aus dem Spielverhalten ihrer 2- bis 3-jährigen Söhne schließen, dass diese Transgender sind, und winkt ab. Der Junge liebt Röcke, das macht ihn nicht trans. Dass ein Mensch, der sich selbst sprachlich noch nicht voll und ganz erfassen kann, durch seine Taten Auskunft über seine Geschlechtsidentität geben soll, bereitet zumindest Unbehagen. So die Freitag-Autorin Marlen Hobrak, der wir zustimmen. Aber klar, auch dieses Thema ist umstritten. Und umso richtiger ist sicher die endzeitliche Prophezeiung, die der FAZ als Überschrift dient. Zumindest wird die Welt nicht mundfaul zugrunde gehen.
Dann bin ich jetzt ruhig und verabschiede mich. Gute Nacht, Stargazing von Miles Smith bis zu den Nachrichten. Tschüss.